Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Präsentiert von Free, einem Unternehmen der Sonnenexpertgruppe, der regionale Solarmeisterbetrieb aus Rostock.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, moin in die Runde an alle Hörerinnen und Hörer und vielen Dank für die netten Worte, Ben. Und wir haben einen Gast dabei, heute wieder vor Ort und freuen uns riesig, dass Amir Chapuzadeh dabei ist. Hallo Amir.
Moin Tommy, moin Ben. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ich freue mich natürlich auch, als wir die Nachricht bekommen haben, dass du heute dabei bist. Da haben wir uns natürlich gleich vorbereitet. Mensch, was machen wir mit Amir, ein hoher Gast? Aber ich gucke hier mal so rüber bei Tommy auf dem Platz. Da ist schon wieder auch ein kluger Zettel. Den habe ich mir auch noch mal gerade durchgelesen, noch mal ein bisschen reingeluschert. Und da sind ja einige spannende Sachen drauf.
Das kann man so sagen, weil das ein spannender Weg ist, den du gegangen bist, Amir. In Teheran geboren und dann in Hamburg aufgewachsen. Vielleicht magst du mal erzählen, wie seid ihr nach Hamburg gekommen?
Ja, die Situation damals war nicht ganz so einfach im Iran, auch politisch. Und dann ist mein Vater mit den beiden älteren Schwestern nach Deutschland gekommen. Ich glaube, 1-2 Jahre später bin ich nachgekommen. Wiederum ein paar Jahre später ist meine Mutter nachgekommen. Dann sind wir erstmal im Süden gelandet, in Aalen bei Schwäbisch Gmünd. Waren dort, ja, kann man mehr oder weniger sagen, dann in einem Asylantenheim untergebracht. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir dort waren, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann ging es weiter nach Hamburg, weil wir da ein paar Bekannte hatten. Haben da auch in einer Einrichtung erstmal gewohnt und irgendwann in einem Plattenbau dann die erste Wohnung, wo wir dann als Familie gewohnt haben. Und die Mutter dann Jahre später oder 2-3 Jahre später danach gekommen ist. Von daher auch sehr prägend gewesen, meine Jugendzeit und auch die Zeit in Hamburg in einer Hochhaussiedlung, die mich dann auch in meiner Jugendzeit sehr geprägt hat.
Dem Verein nach würde ich jetzt mal vermuten, dass es im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel war,
genau.
Wo du aufgewachsen bist. Und vielleicht kannst du nochmal sagen, dass du da im Süden gelandet bist, hatte ich bisher nicht gewusst. Fühlst du dich jetzt eher so als Teheraner, als Hamburger oder wo ist eigentlich so deine Heimat?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man seine Wurzeln nicht vergisst. Ich bin im Iran geboren, bin da 2-3 Jahre gewesen, kann mich nicht mehr ganz an diese Zeit natürlich erinnern, weil ich sehr jung war und dann sind wir übergesiedelt. Die meiste Zeit, bis ich 18 oder 19 war, bin ich in Hamburg groß geworden. Von daher den Bezug nach Iran nicht zu verlieren, aber auch in Hamburg die meiste Zeit groß geworden. Die Familie lebt noch dort und mittlerweile seit über 21 Jahren, glaube ich, unterwegs im Profifußball. Aber klar, Iran und Hamburg bezeichne ich dann schon so ein bisschen als die Heimat.
Und über Hamburg kriegt man ja dann auch relativ schnell einen Bogen zum Fußball, weil der HSV war ja auch irgendwie bekannt für iranische Spieler mit Mehdi Maravicha als vielleicht Paradebeispiel. Welchen Draht hast du vielleicht zu diesen Spielern und dadurch vielleicht auch zum HSV, wo du ja auch ein paar Jahre selbst gespielt hast?
Ja, es war natürlich für mich aufregend, weil man die Spieler damals nur aus dem Fernsehen kannte und aus der Nationalmannschaft und man sie irgendwo als Idole gesehen hat. Und ja, dann wechselst du zum HSV in die zweite Mannschaft. Ich glaube, Mehdis Bruder hat damals noch in der zweiten Mannschaft gespielt. Von daher haben wir uns dann gleich verstanden, auch aufgrund dessen, dass Mehdis Bruder die Sprache nicht gesprochen hat und wir konnten dann ganz gut kommunizieren. Dann habe ich Mehdi irgendwann kennengelernt, durfte hin und wieder auch mal bei den Profis mittrainieren. War für mich natürlich ein sehr großes Erlebnis, mit seinen Idolen da trainieren zu dürfen und die auch täglich dann zu sehen. Und mittlerweile, klar, mit Wahid, mit Mehdi, mit Feridun Sandi verbindet mich mittlerweile auch eine gute Freundschaft und wir stehen da immer mal wieder, wenn es geht, auch im telefonischen Austausch.
Nach dem HSV, dann ging es ja für dich dann nochmal ein Stück weiter höher und zwar bist du ja dann in Rostock gelandet beim FC Hansa. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, wie war das damals? Wie bist du zu Hansa gekommen?
Ja, mehr oder weniger dann in die zweite oder wenn man das mit dem Iran noch dazu zählt, dritte Heimat, so Teheran, Hamburg und Rostock, begleitet mich mein ganzes Leben. Da habe ich meine tollste Zeit bisher gehabt. Stefan Böger hat mich damals zum HSV geholt, der dann, ich glaube, kurz nachdem ich dort war, auch wieder gegangen ist. dann die zweite Mannschaft bei Hansa übernommen hat. Und nach anderthalb Jahren beim HSV habe ich eine schwierigere Zeit gehabt, weil der Kader oben bei den Profis sehr, sehr groß war. Und ich glaube, immer wieder 7, 8, 9 Spieler von den Profis runtergekommen sind. Von daher ist man als junger Spieler auf wenig Spielzeit gekommen. Und ja, Stefan hat weiterhin meinen Weg verfolgt, war noch auf der Suche nach einem Offensivspieler. Es war in der Winterpause, meine ich damals, am letzten Spieltag. Das hing nochmal mit einem Spieler intern ab, der dann zu Kaiserslautern gewechselt ist. Ich habe jetzt den Namen leider nicht mehr auf dem Schirm, es war ein Abwehrspieler. Und dadurch ist es erst möglich geworden, am letzten Tag der Wintertransferperiode, dass ich dann bei Hansa gelandet bin in der zweiten Mannschaft. Und ja, eigentlich Stefan mich zum HSV geholt hat, mein Förderer war und auch, ja, auch zu Hansa dann irgendwann geholt hat, wo ich meine beste Zeit als Spieler hatte und ich Stefan auch sehr dankbar und verbunden bin.
Ja, jetzt fange ich mal gleich schon an. Ich weiß, dass Tommy gleich wieder sagen wird, Moment mal, jetzt müssen wir das wieder erstmal einordnen hier und so. Aber wo wir jetzt schon mal bei Hansa sind und du sagst, du hattest deine beste Zeit. Ich habe mich gerade im Büro schon mal mit meinen Kollegen nochmal eingestimmt auf diesem Podcast. Und ich glaube, wenn die Leute Amir Chabuzadeh hören, ist auch immer noch dieses eine Spiel in Karlsruhe im Gedächtnis. Dieses 4-4, ihr lagt 1-4 hinten. Du hast einen Doppelpack geschnürt. Würdest du sagen, wenn du jetzt die ganze Zeit so ein bisschen Revue passieren lässt, das war irgendwie eins der bedeutendsten Spiele für dich im Hansa-Trikot?
Ja, auf jeden Fall. Es war auch eine besondere Saison. Wir sind ja am Ende der Saison auch aufgestiegen. Ich glaube, Paul Lebeinlich hat es damals im Interview nach dem Spiel, glaube ich, mal gesagt gehabt, dass man als Spieler wahrscheinlich nur einmal, maximal zweimal so ein Spiel erlebt. Das war, glaube ich, ein Montagabend-Live-Spiel. Erster gegen Zweiter. Wir waren bis dahin, glaube ich, ungeschlagen. Und dann fährst du nach Karlsruhe, hast wieder eine überragende Unterstützung gehabt, viele Fans, die dann auch auf den Montag mitgefahren sind. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, nach 27 Minuten oder 30 Minuten liegst du auf einmal 3-0 hinten.
Ja, ihr habt da ordentlich auf die Fresse bekommen, muss man sagen.
Genau, und ich glaube, der Freistoß von Porcello, der dann aus 35 oder 40 Metern dann, ich glaube, Schobi hatte noch nicht mal eine Mauer gestellt, der Ball immer länger wird und irgendwann oben einschlägt und du dich dann fragst, okay, super, jetzt liegst du 3-0 hinten, was kommt jetzt noch? Dann war es, glaube ich, in der Halbzeitpause. Ich meine, Pagel hat dann nicht so viele Worte gewählt, weil er stinksauer war. Und ich glaube, direkt nach der Halbzeit haben wir dann das 3-1 gemacht. Sofort das 4-1 wieder kassiert in der 50. Minute, bis es dann ja so bis zur 77., 78. Minute ging. Ich glaube, einige Anhänger dann schon teilweise aus dem Stadion, einige Hansa-Anhänger, glaube ich, schon aus dem Stadion rausgegangen sind, weil sie natürlich auch enttäuscht waren und ja, am Ende 4-4 gespielt. Auch da hat Paul, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, wenn der Trainer ihn noch mal ein paar Minuten vorher ausgewechselt hätte, hätten wir wahrscheinlich 5-4 gewonnen. Also ja, wissen wir jetzt, warum das Spiel dann erst gekippt ist, als Paul dann raus war. Nee, Spaß beiseite. Es war auf jeden Fall eins der Spiele, weil es eine besondere Saison war und auch eine besondere Konstellation an dem Montagabend war, die du nie vergessen wirst und dass du natürlich auch deinen Teil in dem Spiel dazu beitragen konntest, dass wir einen Punkt geholt haben. Ich glaube auch mein einziger Doppelpack, meine ich, in der Profilaufbahn. Von daher, oder zumindest in der zweiten Bundesliga, bleibt natürlich besonders in Erinnerung.
Ja, das war auf alle Fälle ein geiles Spiel. Ich kann mich da auch noch gut erinnern. Ich glaube, der Sender hieß noch DSF und nicht Sport1. Ja. Und ja, also ich habe mit meinem Vater vorm Fernseher gesessen und das Spiel verfolgt und war auf alle Fälle eine coole Zeit. Und Paul, hast du ja eben schon angesprochen. Ich glaube, der war der absolute Chef in dieser Mannschaft, wenn ich mich da so zurückerinnere.
Paul Lebeinlich, muss man dazu sagen.
Genau, Paul Lebeinlich. Ich glaube, auch Matthias Schober sollte man nicht vergessen. Auch Schobi hat den großen Anteil da gehabt als erfahrener Spieler, der sich auch immer ja, um die jungen Spieler gekümmert hat, um das ganze Team gekümmert hat. Paul natürlich für uns damals, als der Transfer veröffentlicht wurde, auch für uns junge Spieler besonders gewesen ist. Und auch alltäglich in der Kabine mit seiner Erfahrung, mit seiner Aura auch was ausgestrahlt hat, wo wir jungen Spieler uns auch an dem einen oder anderen anlehnen konnten.
Ich kann mich erinnern an eine Trainingseinheit, die ich mal beobachtet hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich die als Fan gesehen habe oder als Journalist schon. Da gab es mal Ärger, weil Schiedsrichterentscheidung, ich glaube Timo Lange war damals Co-Trainer, wenn ich das richtig am Schirm habe.
Ja.
Und da waren die Spieler nicht so einverstanden mit der Entscheidung und dann gab es heftige Diskussionen, bis dann Paul eine Ansage machte, wie es weitergehen gehen soll und dann ging das weiter, alle waren ruhig und
ja.
Das ist irgendwie, keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber es ist einfach haften geblieben.
Ja, ich glaube auch Timo hatte andere Qualitäten, als Schiedsrichter zu sein. Und ja, wenn dann Paul Lebein nicht was gesagt hat und dann hast du natürlich auch erstmal diese Dinge angenommen, auch als junger Spieler vor allen Dingen, weil das Wort von ihm oder auch von Schobi schon großes Gewicht in der Mannschaft hatte.
Okay, ja, jetzt sind wir, wie Ben schon angedeutet hat, sind wir wieder so ein bisschen gesprungen von der Anfangszeit in oder von dem Wechsel nach Rostock schon dann so irgendwie 2 Jahre weiter so ein bisschen. Du hast es gesagt, dein Wechsel war in der Winterpause und dann hast du ja erstmal vornehmlich in der zweiten Mannschaft gespielt und hast da in deiner ersten richtigen Saison, es war die Saison 4-5, ja, mit 21 Toren und ich glaube in 30 Spielen, aber ich weiß jetzt nicht genau im Schirm, aber maßgeblich dazu beigetragen, dass ihr Staffelsieger wurdet und Landespokalsieger und du dann dafür belohnt wurdest. Vielleicht kannst du nochmal sagen, du hast es ja letztens im Trainingslager, glaube ich, war es, gesagt, du kennst diesen Ablauf, du weißt es als junger Spieler, man muss ranklotzen und so und dann kriegt man die Chance, dann muss man die nutzen und diesen Weg wollt ihr ja so ein bisschen gehen. Wie hast du das damals erlebt? So? Und welche Rolle hat Frank Pagelsdorf für dich gespielt?
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dann nochmal zurückzugehen, weil ich bin im Winter gekommen und musste auch gleich meinen Zivildienst damals noch leisten. Das heißt, um 4 Uhr morgens aufstehen, um 5 Uhr morgens, glaube ich, beim DRK aufschlagen und danach direkt zum Training und wieder zurück. Das ging dann einige Monate. Ich war das erste Mal von zu Hause weg. Das heißt, im ersten halben Jahr, glaube ich, habe ich kein Tor und keine Torvorlage gehabt. Und das war dann schon schwierig für mich. Und dann habe ich auch gesagt, wenn du jetzt im Sommer aufgibst, dann wird dich das irgendwie dein ganzes Leben begleiten und läufst dann vielleicht vor schwierigen Aufgaben dann weg. Und habe dann bewusst gesagt, dass ich hier weiterhin bleiben möchte und nochmal von neu starten möchte. Und es ist auch wichtig, den jungen Spielern diese Erfahrung mitzugeben, weil auch bei jungen Spielern wird die Kurve nicht immer nur nach oben gehen. Junge Spieler machen ihre Fehler, reifen daran. Es wird immer so ein Auf und Ab sein. Und von daher kann ich diese Erfahrung dann auch weitergeben. Und im Sommer haben wir dann schon gemerkt, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben. Ich glaube, Stefan ist dann zum VfB Lübeck gewechselt, Stefan Böger in die dritte Liga. Timo Lange, der dann vorher noch mit uns in der Mannschaft gespielt hat, hat dann den Cheftrainerposten übernommen. Und wir haben gleich gemerkt, dass wir einen guten Draht zu Timo haben, dass wir aber auch eine sehr gute Truppe sind. Die Saison lief außergewöhnlich gut für die Mannschaft, aber auch für mich persönlich. Und ich glaube, am letzten Spieltag auch in der ersten Bundesliga in Dortmund durfte ich dann unter Jörg Berger mein Debüt geben. Leider ist der Verein dann damals in die zweite Liga abgestiegen. Ich glaube, der Abstieg stand mehr oder weniger schon am letzten Spieltag fast fest. Ich weiß gar nicht, ob der Sieg in Dortmund dann vielleicht überhaupt noch geholfen hätte. Von daher war es auf der einen Seite für mich schön, in Dortmund zu debütieren, aber auf der anderen Seite war es auch für den Verein nicht schön, weil der Verein in die zweite Liga abgestiegen ist. Und ich glaube, dann kam Frank Pagelsdorf, der dann den jungen Spielern auch eine Chance gegeben hat. Viele junge Spieler, die dann entweder schon länger dabei waren oder dann die Chance bekommen haben, sich in der Vorbereitung zu zeigen. Und da ist dann ein bisschen was zusammengewachsen. Im ersten Jahr, glaube ich, in der zweiten Liga sind wir dann mit Ach und Krach. Damals gab es, glaube ich, noch 4 Absteiger mit, meine ich, 43 Punkten in der Liga geblieben. Und im zweiten Jahr, ja, hat man dann nochmal so einen Feinschliff gemacht und hat dann einige Spieler nochmal aussortiert, die in der ersten oder die aus der Erstliga-Zeit noch mit abgestiegen sind. Ich glaube, wie Rade Pritzer und ich weiß nicht, wer da noch alles damals aus der Erstliga mit abgestiegen ist, die man dann oder die dann gegangen sind. Und man hat sich punktuell verstärkt und in der zweiten Saison sind wir ja dann am Ende hinter Karlsruhe, glaube ich, auch verdient in die Bundesliga wieder zurück aufgestiegen. Mhm.
Über die Saison haben wir schon gesprochen. Das war dann eben auch dieses 4-4 in Karlsruhe, um das vielleicht so ein bisschen einzuordnen. Und was vielleicht auch noch interessant ist und auch ein Bogen zur jetzigen Zeit ja ist, dass du in der Zeit Thomas Fink ja auch kennengelernt hast, der dann auch zwischenzeitlich dein Trainer war und heute ein wichtiger Mitarbeiter ist.
Ja, auch da verbindet uns eine witzige Anekdote. Da war ich schon einige Monate bei den Profis dabei. Fink war dann Trainer der zweiten Mannschaft. Ich weiß gar nicht, wo das war, auswärts vielleicht in Eberswalde, weiß ich nicht. Haben wir gespielt, ich habe bei der zweiten Mannschaft ausgeholfen und ich glaube, wir haben 1-0 geführt bis zur auch 80. Minute ungefähr, bis ich dann eine unberechtigte rote Karte bekommen habe. Und dann ging das Spiel leider noch 2-1 für den Gegner aus. Bin dann in die Kabine gegangen, war verärgert über die rote Karte und dann kam Finke in die Kabine als jüngerer Trainer und hat mich dann vor allem ja, zusammengeschissen. Berechtigterweise, so jung und naiv, wie ich dann auch war, gab es ein paar Widerworte. Und ja, ist eigentlich lustig, wenn wir heute oder auch ja in der Zeit jetzt miteinander über diese Situation nochmal sprechen und jeder so seinen Blickwinkel erklärt und daraus dann über Jahre dann eine Freundschaft geworden ist und wir uns über der Zeit, wo ich in Österreich war, Finke dann in Ingolstadt war, immer über Fußball ausgetauscht haben, wenn es mal gegen uns auch mal persönlich getroffen haben in Hamburg zum Essen und daraus eigentlich eine Freundschaft resultiert ist, ist eigentlich ja mittlerweile ganz lustig, wenn wir darüber reden.
Jetzt kommt Werbung. Free ist ein regionaler Meisterbetrieb der Sonnenexpert Unternehmensgruppe. Mit Hauptsitz in Rostock ist Free seit 15 Jahren euer regionaler Anbieter für Photovoltaiklösungen. Free bietet einen besonderen Rundum-Sorglos-Service. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme werdet ihr durch das erfahrene Team und eigene Monteure begleitet. Die Erfahrung von über 2000 zufriedenen Anlagenbesitzern bietet euch maximale Sicherheit und eine treffsichere, persönliche und fachkundige Beratung innerhalb von 24 Stunden. Das Besondere für euch? Die Rechnung wird erst nach Fertigstellung gestellt. Somit werden Bauherren vor Baufusch und schwarzen Schafen geschützt. Eventuell habt ihr das Unternehmen auf der Robomesse in Rostock oder der Milan-Westhof gesehen. Sichert euch jetzt einen exklusiven Nachspielzeitrabatt von bis zu 1000 Euro mit dem Code OZFRI. Besucht dazu die Webseite www.fri.energy. Alle Informationen findet ihr auch in den Shownotes.
Ja, bevor wir jetzt vielleicht zu der Rückkehr irgendwann zu Hansa kommen, da gab es ja auch noch eine Zeit zwischen, nicht nur spielerisch, sondern auch, Hansa ist ja nicht dein erster Verein in dieser Position als, ich nenne es jetzt mal Sportdirektor, auch wenn der die richtige Bezeichnung ein bisschen anders ist. Tommy, da gab es ja auch ganz interessante Stationen und wenn man mal sieht oder hört den Namen, was so der Top-Verkauf war von Amir Shahbozadeh, da klingelt es wahrscheinlich bei einigen in den Ohren.
Das kann man wahrscheinlich so sagen.
Und vielleicht auch in der Kasse, würde ich mal meinen.
Leider nicht in meiner privaten Kasse.
Ja, ich denke mal, du weißt schon, auf wen Ben anspielt, auf Sasa Kalajdzic. Oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der jetzt mittlerweile in Wolverhampton unter Vertrag steht, leider verletzungsbedingt nicht spielen kann. Aber du hast ihn dann von Admira Wacker Mödling zum VfB Stuttgart transferiert. Für viel Geld. Vielleicht magst du die Summe bestätigen, die da im Raum steht. 6 Millionen Euro habe ich gelesen.
Ja, auch da würde ich nochmal ein bisschen zurückgehen. Ich habe ja in Würzburg war meine letzte Station. Ich habe dann im Dezember 2016 meine Laufbahn beendet. Habe die Chance gleich bekommen, nahtlos in der österreichischen Bundesliga bei der Admira den Posten des Sportdirektors zu übernehmen. Der Verein war damals kurz vor der Insolvenz. Ein paar Tage später, wenn Flyer-Alarm nicht reingekommen wäre, wäre der Laden dann zugesperrt worden. Und ja, war für mich eigentlich, für meine Erfahrung spannend, um wieder Strukturen aufzubauen, von null in dem einen oder anderen Bereich zu starten, um wieder eine Stabilität reinzubringen. Ich sag mal, für mich persönlich war das eine sehr, sehr gute Schule, als wenn du irgendwo reinkommst, die Strukturen dann stehen. Und ja, wir haben die 3,5 Jahre, wo ich da war, immer den geringsten Etat gehabt, also mit knapp 2,5 Millionen gearbeitet. Das ist ein Top-Regionalligist, wenn man das so vergleichen möchte, in Deutschland. Und dann haben wir halt gesagt, wir haben eine sehr gute Nachwuchsakademie, dass wir auf bewusst auch auf den Nachwuchs setzen und versuchen dann durch Transferlöse uns zu stabilisieren, weil wir auch jedes Jahr im Sponsoring unterdeckt waren, weil ich glaube, Zuschauerschnitt 2.500, da hast du nicht viele Einnahmen. Und ja, wir dann Sascha irgendwann, der war in der zweiten Mannschaft, aber wir haben ihn dann schlussendlich für eine kleine Ausbildungsentschädigung von seinem Verein gekauft und gewinnbringend, deutlich gewinnbringend, dann an VfB Stuttgart weiterverkauft. Also die Summen, die da stehen, in diese Richtung geht es dann. Das war dann irgendwann ein Sockelbetrag und gewisse Bonuszahlungen, die dann eingetroffen sind für ein Jahr Restlaufzeit. Ich glaube, bis dahin war der höchste Transfer der Vereinsgeschichte, lag irgendwo bei knapp 700.000 Euro. Von daher war schon mal eine Hausmarke. Ja, im Nachgang war es für mich gut und spannend, diese Erfahrung da zu sammeln, den Verein zu stabilisieren, nach 3,5 Jahren fast schuldenfrei wieder abzugeben. aber auch viele junge Spieler mitbegleiten zu dürfen. Das war nicht nur Sascha, auch Morten Juhlmann, der mittlerweile Kapitän von Sporting Lissabon ist. Der
Marktwert 25 Millionen jetzt.
Ja, ich glaube, mittlerweile liegt der Marktwert bei 40 oder 50 Millionen. Ich glaube, darüber sogar wird er gehandelt. Viele Vereine aus der Premier League hellhörig sind und er auch aktuell A-Nationalspieler Dänemarks ist, der dann gegen England bei der EM auch getroffen hat. Auch da konnte ich mein Netzwerk aus meiner Spielerzeit mitnehmen. Den Deal haben wir damals mit Thomas Rasmussen gemacht, mit dem ich dann auch zusammengespielt habe. Und das ist dann das Schöne, über die Jahre, 15 Jahre waren es dann schlussendlich, dieses Netzwerk als Spieler mitzunehmen und dann irgendwann in dieser Zeit als Sportdirektor davon zu profitieren. Und somit waren da einige spannende Transfers, spannende Jungs, die ich dann mitbegleiten durfte auf ihrer Entwicklung und der Verein auch von diesen Erlösen sehr profitiert hat.
Was ja vielleicht auch interessant ist, du hast es ja gesagt, dass es da alles so spitz auf Knopf, bezeichne ich es jetzt mal, gebaut war, dass der Etat unterdeckt war, beziehungsweise nicht durch Sponsoren. Und also es ist ja auch eine gewisse Drucksituation. Was hast du da mitgenommen? Das ist ja auch irgendwie Lebensschule, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Auch da, obwohl du jetzt nicht diese große Fanbase hast, ist es schon ein gewisser Druck, immer in der ersten Liga zu überleben, die Arbeitsplätze zu erhalten. Klar, diesen Druck hast du dann auch immer gehabt, aber ich versuche halt immer, diese Sachen auszublenden und versuche halt immer, die Chance dann zu sehen, die man da hat. Und das waren einmal die Transferlöse. Wir haben es auch ein Jahr mal geschafft, Euroleague-Quali zu spielen international, hatten dann leider gleich in der zweiten Runde ein sehr, sehr schweres Los gehabt mit ZSK Sofia, die auch eine sehr, sehr gute Mannschaft sind, eine sehr, sehr, sehr erfahrene Mannschaft dann auch gewesen sind. Und wir sind eine sehr junge Mannschaft, da haben wir auch Lehrgeld bezahlt. Aber allein diese Dinge, 3,5 Jahre in der ersten Liga zu überleben, Transferlöse zu generieren, aber auch eine gewisse Stabilität reinzubringen unter den Voraussetzungen, war auf jeden Fall am Ende eine gute Schule für mich.
Ich weiß nicht, ob Advira Wacker Mödling jetzt so bekannt ist in Deutschland oder hier in Rostock. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist halt so südlich von Wien gelegen. Hast du da in Wien dann gelebt oder warst du dann doch eher auch außerhalb und direkt in Mödling?
Die erste Zeit habe ich in Mödling gelebt, im Hotel. Ich glaube, 1,5 Jahre, nur das Hotelleben auf Dauer ist auch kein vernünftiges Leben. Da will man schon irgendwann auch seine Privatsphäre haben und seine persönlichen Dinge haben. Und dann bin ich irgendwann in eine Wohnung nach Wien gezogen und war dort in somit 3,5 Jahre. Wien auch eine sehr, sehr schöne Stadt, sehr viel Lebensqualität. Die Zeit, die ich auch nicht missen möchte.
Ich habe da auch, also ist jetzt vielleicht ein bisschen so reingeschoben, aber ich habe da auch wirklich immer noch gute Erinnerungen dran. Ich weiß noch damals, als kleiner Bub habe ich immer, da hatte ich eine PSP und auch irgend so ein altes FIFA-Spiel. Und irgendwie hat mir das Wappen von Admira Wacker immer so gut gefallen. Und dann habe ich natürlich das probiert, im Karrieremodus die Jungs zum Champions-League-Titel zu schießen. Ich habe es nur bis ins Halbfinale geschafft, also bis heute noch tut das noch weh.
Ja, es ist halt eigentlich auch ein Traditionsclub, den es über 100 Jahre gibt. Das war dann irgendwann auch ein Zusammenschluss von zwei Vereinen später. Also auch viel Tradition, auch viele Spieler. Ich glaube unter anderem auch Olaf Marschall, der auch mal bei der Admira gespielt hat und einige weitere. Von daher, klar, verbindet man jetzt nicht so viel damit, aber schon ein Verein, der dann in Österreich auch sehr, sehr bekannt ist, sehr viel Tradition auch mitbringt und auch es dort Zeiten gab, wo man auch in der Bundesliga eine gute Rolle gespielt hat, genauso regelmäßig auch international vertreten war.
Aktuell, wenn ich das richtig habe, zweite Liga in Österreich, ne? Und
genau, ich bin ja dann kurz, als die Corona-Zeit dort begonnen hatte, bin ich dann weg. Felix Magath ist ja dazugestoßen. Wir waren ehrlich gesagt nicht auf einer Wellenlänge, haben uns das auch offen und ehrlich dann gesagt und sauber getrennt. Und ich glaube, 1,5 Jahre später ist man dann in die zweite Liga abgestiegen und ist bis dato immer noch dort. Ich glaube, aktuell ist man, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, Tabellenführer und auf einem guten Weg, um wieder in die erste Liga aufzusteigen.
Was ja auch sehr interessant ist und was du ja auch vorhin oder wir gemeinsam vorhin schon angedeutet haben, dass du einfach auch viel rumgekommen bist. Also allein schon als Kind, Jugendlicher dann eben mit dem Umzug aus dem Iran nach Deutschland und dann innerhalb von Deutschland und dann warst du eben eigentlich überall, also querbeet, ne? Im Norden, im Süden, im Westen bei den Sportfreunden Lotte als Spieler zum Beispiel, dann in Österreich und dann bist du dann wieder in den Norden gezogen nach Osnabrück. Was sagt das über dich aus, dass du so viele Wechsel schon gemacht hast? Bist du so, ich sag mal, so ein Weltbürger oder wie würdest du dich da beschreiben?
Eigentlich nicht. Eigentlich fühle ich oder wir jetzt auch als Familie uns in Deutschland sehr, sehr wohl. Nur als Spieler kannst du dir das auch nicht immer aussuchen. Ich glaube, auch hier musste ich dann irgendwann den Verein verlassen. Also es lag jetzt nicht an meiner Entscheidung, sondern damals hat man sportlich nicht mehr mit mir geplant. Und von daher eigentlich bin ich schon so gestrickt, dass ich gerne länger dann auch irgendwo bin, ob als Spieler oder sportlicher Leiter, aber der Fußball ist halt sehr, sehr schnelllebig, so ehrlich muss man sein.
Dann waren ja deine Zeit hier in Rostock, war eigentlich die längste Zeit bisher auch, ne? Also es waren 4 Jahre roundabout und dann bist du weitergezogen nach Frankfurt damals. Genau, und dann eben von Advira zurück nach Deutschland und beim VfL Osnabrück gelandet. Das war dann ja irgendwie auch der nächste Schritt oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. In der Zeit, als ich in Österreich die 3,5 Jahre gewesen bin, habe ich schon immer viel Richtung Deutschland dann auch geguckt, wollte dann auch wieder perspektivisch zurück. Der Plan war ursprünglich ein ganz anderer, als ich nach Österreich gegangen bin. Damals waren wir mit den Würzburger Kickers in der 2. Liga. Da war der Plan eigentlich, das erste halbe Jahr hinzugehen, so ein bisschen sich einen Überblick dort zu verschaffen, den Verein mit zu stabilisieren. Und im Sommer nach Würzburg zurückzukehren. Nur ist man dann leider wieder abgestiegen. Ich glaube, in der Hinrunde war man 6. in der Tabelle. Und ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass man dann am Ende der Saison noch absteigt. Ist dann anders gekommen, dass ich dann 3,5 Jahre dort geblieben bin. Und ja, es war halt eigentlich mehr oder weniger, man hat sich wie so in so einem Hamsterrad gedreht, immer wieder sich Jahr für Jahr neu aufstellen zu müssen, weil du deine besten Spieler verkaufen musst, um den Verein zu stabilisieren. Und auf Dauer, ja, macht dich das auch nicht glücklich, weil es am Ende nicht mein Anspruch ist, nur zu sagen, dass wir nur Transfererlöse haben, um den Verein zu stabilisieren, sondern man möchte auch immer versuchen, in der Liga immer um so hoch es geht, dann mitzuspielen. Und ja, dann habe ich 1 Jahr Leerlauf gehabt. Das war in der Corona-Zeit, das war keine einfache Zeit, weil in die Stadien konnte man nicht. Ich hatte mich angemeldet gehabt, damit ich meine Trainerscheine in der Zeit machen kann. Hatte auch schon 2-mal einen Kurs gehabt, der dann auch abgesagt worden ist. Somit guckst du dann zu Hause die Spiele, die dann wieder losgingen, vor leeren Zuschauerrängen, was natürlich als Fan auch nicht so toll war. Ja, bis sich dann im Sommer ein anderer Verein gemeldet hat, wo ich dann auch in Gesprächen war. Das hatte dann nicht ganz geklappt. War dann beim VfL Osnabrück in einem Prozess. Dadurch, dass ich als ich in meiner Zeit in Lotte gespielt habe, in Osnabrück gewohnt habe, kannte ich natürlich den Verein, die Stadt und das Umfeld so ein bisschen. Und ja, am Ende habe ich den Zuschlag in den Prozess bekommen und war froh, dann wieder in Deutschland zu sein, aber auch beim Traditionsverein arbeiten zu dürfen.
Ja, in Osnabrück gab es ja dann auch einige Verbindungen, wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut auf die aktuelle Personallage beim FC Hansa. Da hat man ja mit Jürgen Wehland als Vereins Oberhaupt ja auch jemanden, der für Osnabrück kein Fremdwort ist, sagen wir es mal so. Welche Verbindung gab es denn da?
Ja, auch da, Jürgen und ich kannten uns gar nicht. Jürgen ist, glaube ich, schon ein halbes Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher, bevor ich dann zum VfL gewechselt bin, gegangen. Sein Nachfolger war dann Michael Welling, der dann den Prozess im Sommer begleitet hat, wo ich dann den Zuschlag bekommen habe. Und jetzt im Dezember haben Jürgen und ich uns mal auf einer Weihnachtsfeier von Juristen, die wir dann auch kennen, Sportjuristen, kennengelernt, haben uns aber ausgetauscht, klar am Rande der Spiele vom VfL mit Dynamo Dresden, wo Jürgen dann gearbeitet hat, hatte man mal Berührungspunkte und wusste, da arbeitet jetzt bei Dynamo Dresden jemand, der hier der in Osnabrück schon mal länger gearbeitet hat, aber wir hatten nie Kontakt gehabt bis jetzt im Winter, wo wir uns auf der Weihnachtsfeier mal gesehen haben, wo wir uns dann mal ein bisschen ausgetauscht haben über den Fußball, über die 3. Liga, über den VfL Osnabrück, über Dynamo Dresden. Ja, bis dann die Wege wieder auseinandergingen und ich glaube, irgendwann im März haben wir uns dann oder kam dann der Anruf, ob wir uns mal treffen wollen, über Fußball reden wollen, über Hansa reden wollen. Und schlussendlich dann auch die Frage, ob ich, wenn es hier einen Prozess gibt, ob ich mit in den Prozess gehen würde. Von daher haben wir vorher eigentlich fast keine Berührungspunkte gehabt.
Würdest du den Wechsel zum VfL Osnabrück als Aufstieg sehen im Vergleich zu Advira Wacker?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, wenn man dann schon sieht, ich sage ja, ich glaube, in Österreich haben wir einen Zuschauerschnitt gehabt von 2.500 Zuschauern. So Bremer Brücke ist auch bekannt. Ich glaube, in der Zeit, als ich dort gewesen bin, haben wir regelmäßig oder im Durchschnitt knapp 13.500 Zuschauer gehabt. Also auch schon eine größere Fanbase, ein größerer Verein, viel mehr Mitarbeiter, auch vom Budget her größere Budgets als davor. Und von daher würde ich sagen, dass es schon ein Aufstieg war, obwohl es dann in Anführungsstrichen nur die dritte Liga gewesen ist, aber schon nochmal was anderes als bei Admira Wacker.
Jetzt haben wir gehört, 13.000 Zuschauer. Nun bist du zurück in Rostock. Dort kommen regelmäßig, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Spiel war, wo weniger als 20.000 Zuschauer im Ostseestadion waren. Nun war das hier aber auch eine ganz, nenne ich es mal, ja, interessante Zeit. Hansa ist abgestiegen aus der zweiten Bundesliga. Kadertechnisch sah es jetzt nicht ganz so rosig aus. Du hast schon gesagt, es gab da dann ein Gespräch mit Jürgen Wehland. Als du von dem Interesse von Hansa gehört hast, warst du da sofort Feuer und Flamme, weil du dich zurückerinnert hast an die Zeit als Spieler hier? Oder wie war das für dich? Das ist ja auch ein gewisses Risiko für einen, dann so einen Job einzugehen.
Ja, auf jeden Fall war ich Feuer und Flamme, weil ich habe es ja auch gesagt, ich habe meine schönste Zeit hier gehabt, meine längste Zeit als Spieler, 4,5 Jahre in Summe. Ich habe bei der zweiten Mannschaft hier in der, ja, damals Oberliga, in der heutigen Regionalliga dann begonnen, habe dort eine erfolgreiche Zeit als Spieler gehabt. Ich glaube, Tommy hat es ja gesagt, ich war, glaube ich, mit den 21 Toren zweitbester Torschütze in der Regionalliga. Wir sind Meister geworden, wir sind Pokalsieger geworden. Und dann bist du hochgekommen zu den Profis. Das erste Mal für mich, Lizenzspieler zu sein oder Profispieler zu sein. Deswegen war das auch immer für mich mit Dankbarkeit verbunden, mit einer guten, positiven Zeit verbunden, die ich auch immer im Hinterkopf hatte. Hin und wieder, wenn es zeitlich mal gepasst hat, auch mal hier gewesen, Freunde getroffen oder auch als Spieler hier mit den Würzburger Kickers gespielt. Und natürlich hat mich das dann auch immer begleitet. Und als der Anruf kam, habe ich sofort signalisiert, ligenunabhängig, dass ich Feuer und Flamme bin, Bock auf die Nummer habe, wenn ich gebraucht werde, und mir natürlich schon erhofft habe, dass wir am Ende in der zweiten Liga sind und in der zweiten Liga spielen, aber auch ganz klar signalisiert habe, wenn es dann leider Gottes auch runtergehen sollte in die dritte Liga, dass ich auch Verantwortung übernehmen möchte und mit anpacken möchte, um den Verein wieder eine stabile Situation zu kriegen und besten Fall perspektivisch auch wieder Richtung zweite Liga zu kriegen.
Ja, zu deinem Posten, zu deinem Job gehört ja, denke ich mal, auch eine Menge an Planung. Wie schwer war es denn für dich persönlich, eben diese Ungewissheit, weil man nicht ganz genau weiß, was wird es nun, weiter zweite Liga oder dritte Liga? Wie hart, wie anstrengend war das für dich? Hattest du schlaflose Nächte?
Ja, es war schon sehr schwierig. Ich glaube, ich habe ein paar Tage vor dem Paderborn-Spiel dann unterschrieben und dann wollten wir halt auch das noch nicht kommunizieren, damit die Mannschaft sich voll auf das Paderborn-Spiel fokussieren kann und da der Fokus drin liegt, damit man das Spiel gewinnt, um die Möglichkeit zu haben, in die Relegation zu gehen. Und dann kannst du natürlich auch nicht mit Beratern oder mit anderen potenziellen Spielern dann sprechen, sondern versuchst da natürlich auch erstmal ruhig zu bleiben, im Hintergrund zu bleiben. Und ja, dann als das Spiel dann leider negativ ausgegangen ist, war ja klar, dass jetzt leider Planungssicherheit herrscht. Und am nächsten Morgen bin ich dann gleich hergefahren, habe dann die Arbeit begonnen, habe viele Gespräche geführt und ja, waren sicherlich viele schlaflose Nächte dabei, weil du dann erst, wenn du sag ich mal, die Arbeit aufnimmst, dann auch erst intern reingucken kannst, wo die Themen, wo die Probleme dann auch liegen. Das kannst du von außen noch nicht. Klar kannst du mal die Gespräche führen und grob in Erfahrung bringen, wie die Situation aussieht. Aber schlussendlich, wenn du dort bist, siehst du, wie viele Spielerverträge haben, wie viele aus dem Staff Verträge haben, viele Gespräche versucht zu führen, um so viele Infos zu kriegen, wo vielleicht die Baustellen in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vor allen Dingen auch gewesen sind, um dann die richtigen Schlüsse dann noch zu ziehen. Und ja, ging sehr, sehr früh immer los, ging bis spät in die Nacht rein. Dem war ich mir dann auch bewusst, aber das gehört dann auch dazu, wenn man dann eine schwierige Aufgabe dann auch antritt. Und ich bin dann auch einer, wenn ich mich committe oder irgendwas mache, versuche ich es auch immer mit 110% zu machen.
Ja, das hast du ja vorhin schon angedeutet, Amir, dass im Vorgespräch sozusagen, dass deine Frau dich dann nicht ganz so oft gesehen hat und selbst der zweite Geburtstag deiner Tochter, den hast du dann verpasst. Und ich stelle mir das halt schwierig vor, weil ja auch alle dann emotionalisiert sind, also jetzt wieder zurück zur Mannschaft sozusagen. Die Spieler sind gerade abgestiegen, die sind ja alle gar nicht unbedingt gesprächsbereit dann und müssen das erstmal irgendwie sacken lassen. Der Verein ist irgendwie geschockt. Wie hast du das oder wie hast du den Verein in diesem Moment wahrgenommen und wie war das dann für dich, da Gespräche zu führen? Hast du da irgendwelche Ansprechpartner gehabt, die irgendwie am schnellsten wieder sachlich und nüchtern waren oder wie war das?
Ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, erstmal Klarheit in der Trainerfrage zu haben. Ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, mit Mehrsat erstmal ein Gespräch geführt, um da, ja, auch wenn es dann gerade der Abstieg war und auch Mehrsat das erstmal verdauen musste, aber dass wir da erstmal einen Austausch haben, wie er arbeiten möchte, wie seine Gedankengänge sind, um ihn auch schnellstmöglich dann kennenzulernen, um da auch für uns als Verein schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen, ob Pro-Trainer oder Contra.
Muss man dazu sagen, Mehrsat Selim Begovic, der Ex-Trainer.
Genau, der Ex-Trainer. Und da haben wir gute offene Gespräche gehabt, haben uns dann aber auch im Hintergrund dann zurückgezogen, 2-3 Tage, haben die Situation versucht zu analysieren, haben Gespräche geführt und haben dann auch recht schnell gesagt, dass wir einen kompletten Neuanfang dann möchten oder wollen oder brauchen, haben das dann Mehrsat mitgeteilt und sind dann gleich in die Trainersuche gegangen. Nebenbei musste ja auch ein komplett neuer Kader auf die Beine gestellt werden. Wir mussten auch 9 von 13 Positionen im Staff neu besetzen in knapp 3 Wochen. Also von daher war nicht langweilig, auch zu gucken, dass man schnellstmöglich einen Überblick bekommt von den Spielern, mit denen man weiterarbeiten möchte, wo Verträge auslaufen, die Vertragssituation zu prüfen. Da waren Spieler dabei, mit denen man auch vielleicht gerne verlängert hätte, die sich aber nicht committed haben. Und das ist dann auch okay für uns, wenn sich dann, haben wir auch gesagt, Spieler oder Mitarbeiter nicht mit Hansa und unserem Weg dann committen wollen zu 100%, dann macht es auch keinen Sinn. Und haben dann versucht, unsere Themen, Staff, Kaderplanung, den Chef-Scout, auch diese Position dann neu zu besetzen und diese Dinge dann voranzubringen.
Kannst du das vielleicht beschreiben, wie man dann genau vorgeht? Gibt es dann eine Prioritätenliste oder du hast es im Hansa-Podcast schon mit Julius so ein bisschen erklärt, wie ihr auch ansetzt bei der Kaderzusammenstellung, dass euch da jetzt Charaktere besonders wichtig sind und so. Und du hast da ja eben auch gute Erfahrung, sowohl als Spieler als auch als Funktionär. Hast du schon in Aufstiegsteams sozusagen mitgewirkt oder an Aufstiegsteams mitgewirkt und weißt eigentlich, was man braucht. So. Und das ist ja eben nicht nur fußballische Klasse, sondern eben auch viel Mentalität und Charakter, auch im Umgang mit den Mitspielern, mit dem Trainer, mit dem Staff. Oder ja, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Punkte? Wie bist du das dann angegangen?
Ja, es war wichtig, erstmal einen neuen Cheftrainer dann schnellstmöglich zu finden, um ihn auch mit in die Planung mit reinzunehmen. Und auch bei potenziellen Spielern kommt ja auch immer die Frage auf, wer ist der nächste Cheftrainer hier? Das heißt, diese Situation schnellstmöglich zu klären, die Situation des Chef-Scouts auch schnell zu klären, damit da war klar, dass man mit Kevin Meinhardt nicht weitermacht. Und für mich war dann klar, ich brauche jetzt, auf der Position brauche ich keinen Prozess, weil ich Thomas Fink kenne, weil wir da ein sehr gutes Vertrauensverhältnis haben, weil wir auch ähnlich über Fußball oder Spieler denken. Und dann konnten wir Finker dann auch recht schnell davon überzeugen und mit an Bord kriegen, dass wir dann mit einem Trainer, mit einem Chef-Scout die Dinge voranbringen. Und am Ende auch, für mich war es klar, wenn wir dann die Möglichkeit haben, Julius, mit dem ich dann 2,5 Jahre sehr gut, sehr vertrauensvoll, sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe, in irgendeiner Art und Weise überzeugen können, zu uns zu Hansa zu holen, dann müssen wir alle Hebel dran setzen. Und dann hat das Gott sei Dank auch Richtung Juli dann geklappt. Ich hätte ihn gerne von Anfang an dabei gehabt, aber so, er hatte noch Vertrag in Osnabrück gehabt, hatte eine gewisse Kündigungsfrist gehabt, die wir dann auch akzeptiert haben. Und dann haben wir halt uns versucht, mit Positionsprofilen, mit einer Grundsystematik, mit Positionsprofilen, also jetzt sind wir auch schon weiter, weil wir dann künftig wissen oder jetzt nach der Transferperiode Zeit hatten, um uns mal einer groben Spielidee zu widmen, Positionsprofil, noch viel tiefer in den ganzen Fußballdingen, Fußballthemen reinzugehen. Aber im Sommer hatten wir ehrlich gesagt gar nicht die Zeit dafür gehabt. Es ging darum, schnellstmöglich eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen, die schnell zusammenfindet, die sportlich erfolgreich sein kann, aber auch von den Charakteren zusammenpasst. Und auch dort zu versuchen, die Kadergröße zu verkleinern als in den letzten Jahren, dass wir nicht einen zu großen Kader haben, sondern immer so 20 bis 24 Spieler haben, inklusive Torhüter, und immer mal wieder die Möglichkeit haben, unseren jungen Spielern aus der eigenen Jugend oder aus der zweiten Mannschaft auch eine Chance zu geben, regelmäßig mitzutrainieren, um sich da zu zeigen. Und wenn sie es dann gut machen, auch die Möglichkeit haben, auf Spielminuten zu kommen. Darum, das waren die wichtigsten Dinge. Erstmal die Cheftrainerposition, die Position des Chefscouts zu besetzen, um dann die Kaderplanung so schnell es geht voranzubringen.
Du hast Julius eben schon angesprochen, vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, Julius ohne Sorge, der technische Direktor, der in ähnlicher Funktion, sage ich jetzt mal, auch beim VfL Osnabrück schon gearbeitet hat, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, und mit dir sich das so ein bisschen geteilt hat. Vielleicht auch, wir hatten jetzt als vorherigen Gast Jens Hertel bei uns und haben darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass man so eine Philosophie irgendwie entwickelt, so eine Spielidee, wie du das eben genannt hast, und vielleicht dann so als Vorbild SC Freiburg, da weiß man immer so, wie die agieren, was für eine Typen die haben wollen, was für eine Spielertypen, dass sie die dann vielleicht auch nicht ewig halten, aber weiterverkaufen und so. Solche Punkte habt ihr ja auch schon angesprochen. Wie wichtig ist das, um dann einfach auch irgendwann wieder Kontinuität reinzubringen? Weil jetzt gab es ja auch gerade wieder einen Trainerwechsel. Das ist ja nicht der Wunsch, dass das jetzt irgendwie ständig passiert. Wie wichtig ist das?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für einen Verein, ist, um nachhaltigen Erfolg zu haben, dass du eine Strategie hast. Wir sind gerade auch hier gerade in unserem Strategieprozess, wie die Teilbereiche Athletik, Performance, Scouting künftig hier aussehen sollen. Wir wollen die Lizenzspielermannschaft, das waren nicht einfach leere Floskeln, sondern das wollen wir auch leben, dass wir die Lizenzspielermannschaft enger mit dem NLZ verknüpfen und verbinden und da einen engeren Draht zueinander haben, damit wir halt auch, wenn wir ausbilden, dass wir Spieler entwickeln, auch in der ersten Mannschaft einbauen, um auch für mehr Identifikation wieder zu sorgen und im besten Fall irgendwann auch, so ehrlich müssen wir sein, es wird auch größere Vereine geben, es wird solventere Vereine geben, wenn die Spieler dann irgendwann den nächsten Schritt machen wollen können, dass wir dann auch dafür bezahlt werden und Transfererlöse generieren. Von daher glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, als Verein eine Richtung zu haben, einen klaren Plan zu haben, eine klare Strategie auch in allen Teilbereichen zu haben, um, wie ich es auch gesagt habe, nachhaltig erfolgreich zu sein und nicht kurzfristig nur mit Namen und mit Geld, weil das vielleicht kurzfristig mal funktioniert, aber längerfristig glaube ich nicht. Und glaube ich auch hier ganz, ganz wichtig ist, wir haben hier ein Alleinstellungsmerkmal in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben viele gute Jungs, die nicht einfach so zu Hansa wechseln im Jugendbereich, sondern die auch zu 80%, 90%, 95% wirklich Hansa-Fans auch sind, die den Verein lieben und leben. Und somit haben wir erstmal eine gute Ausgangssituation, müssen dann halt gucken, dass wir vielleicht künftig noch mehr in die Entwicklung und Ausbildung investieren, damit wir noch mehr Spieler hier in der ersten Mannschaft à la Freiburg oder andere Mannschaften, die das vormachen, in der ersten Mannschaft sehen und irgendwann auch, ja, sie die nächsten Schritte hier machen können und den Spielern auch eine Perspektive bieten können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade auch hier an dem Standort.
Ja, ich glaube, du hast schon ein ganz gutes Stichwort geliefert mit dem Thema Nachwuchs, wenn man ja mal auch auf deine Vita guckt. Du hast halt auch angefangen hier in Rostock in der zweiten Mannschaft, hast dann den Sprung zu den Profis geschafft. Im Trainingslager im Sommer waren ja nun auch ganz viele Nachwuchskräfte mit am Start. Für die war das natürlich auch eine aufregende Zeit. Plötzlich rutschen die in so ein Profiteam mit rein und kriegen dann auch die Chance. Bestes Beispiel ist dabei, glaube ich, Tim Krohn. Damals war es vielleicht auch noch mal so ein bisschen, ja, davon abhängig, dass der Kader einfach noch nicht so weit war, noch nicht so die ganzen Spieler da waren. Aber wie ja beruhigend ist das auch, dass es jetzt so geklappt hat, wie zum Beispiel mit Tim Krohn, dass der jetzt auch seine, ja, seine Schritte macht in der dritten Liga und auch wie zuletzt ja dann auch ein Tor erzielt hat.
Ja, ist auf jeden Fall schön zu sehen. Beruhigend, weiß ich nicht, ist für mich dann schön zu sehen. Kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn der Junge von der Ersatzbank Richtung Einwechselbank oder zur Einwechslung läuft, wie das ganze Stadion hier zu Hause schon ihn abfeiert und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Und dann freue ich mich natürlich, wenn der Junge auch unbekümmert auf dem Platz ist, wenn er viele gute Leistungen bringt und jetzt auch noch im Spiel gegen Rot-Weiß Essen sein erstes Tor macht und du auch die Leute hier siehst, wie glücklich sie dann sind, wie sie sich auch mit den Spielern identifizieren können. Das macht die Leute stolz. Ist aber auch ganz, ganz wichtig für uns, dass wir auch diese Geschichten künftig erzählen können, dass die Jungs hier wirklich eine Perspektive haben. Und ja, da blüht mir dann auch das Herz, wenn ich dann sehe, ob jetzt Tim Krohn, Felix Ruschke, Benno Dietze dann auf Einsatzzeiten kommen und ihre nächsten Schritte hier machen und ja, für Aufsehen sorgen und Jungs sind, die hier vor allen Dingen auch vor der Haustür aus dieser Region auch kommen.
Ja, ich glaube, das kann man schon als ziemlich erfolgreich abstempeln. Was jedoch eher nicht so gut gelaufen ist, muss man ja am Ende wirklich sagen, war das Kapitel Bernd Hollerbach. Nun ist die Saison in der dritten Liga noch nicht ganz so alt. Der FC Hansa hat den Trainer mittlerweile gewechselt. Nun gab es ja auch eine, ja, würde ich schon als engere Verbindung zwischen dir und Bernd Hollerbach. Wie war das für dich, dass dieses schnelle Handeln und dann einen Trainer zu verpflichten, dass das dann am Ende nicht aufgegangen ist?
Ja, ich glaube, auch da muss man sagen, dass Bernd nicht alles falsch gemacht hat, dass wir erstmal eine schwierige Situation im Sommer vorgefunden haben, wo Bernd auch sich der Situation angenommen hat. Ich glaube auch heute, wenn man sieht, dass die Mannschaft, ja, zwar im Sommer oder in der Sommervorbereitung viel leiden musste, weil schon viel auch trainiert worden ist, aber ich glaube, dass wir aktuell auch von diesen Dingen auch von der Physis her profitieren. Ich mir das natürlich, auch da brauchen wir nicht drum herum reden, ankreiden lassen muss, dass diese Gedankengänge, die man hatte, nicht so aufgegangen sind, wie ich mir das gewünscht oder erhofft habe, für den Verein, aber auch für mich persönlich. So, uns verbindet eine 2,5-jährige sehr erfolgreiche Zeit als Trainer und Spieler oder Kapitän und Trainer mit 2 Aufstiegen mit Tabellenplatz 6 nach der Hinrunde in der zweiten Bundesliga und daraus resultiert dann auch eine Freundschaft mit Würzburg. Aber ja, wie auch immer gesprochen haben und gesagt haben, das müssen wir auch professionell sehen und nehmen. Wenn es gut läuft, freuen wir uns und wenn es nicht gut läuft, dann müssen wir immer zwischen der Arbeit und der Freundschaft unterscheiden. Und ja, auch da wird es immer in meinen Entscheidungen wird es immer nur zum Wohle des Vereins dann auch gehen, um nichts anderes. Da geht es nicht um Freundschaften, sondern dass der Verein erfolgreich ist. Und leider war es dann zu dem Zeitpunkt so, dass wir nicht mehr die Überzeugung hatten, dass wir zusammen ins positive Fahrwasser wiederkommen. Und auch da musst du dann Entscheidungen treffen, auch unangenehme Entscheidungen dann vielleicht manchmal treffen, aber auch das gehört zu meinem Job dann dazu, Entscheidungen zu treffen und diese dann auch schlussendlich zu verantworten. Es werden gute Entscheidungen mit dabei sein, es werden leider dann auch nicht so gute Entscheidungen mit dabei sein. Im besten Fall trifft man mehr gute als schlechte Entscheidungen.
Du hattest ja im Trainingslager, haben wir dich mal gefragt gehabt, wie es zu dieser Zusammenstellung des Trainerteams kam und dass du ganz bewusst eben auf Bernd als erfahrenen alten Hasen gesetzt hast und zwei junge, ich sag jetzt mal aufstrebende Co-Trainer damals dazugeholt hast. Und jetzt war das zuletzt, klang das schon fast, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, so fast schon so ein bisschen nachtretend, was dann Simon da geäußert hatte, dass es nicht so gepasst hat und schlechte Monate waren und so. Hat es dann einfach auch nicht zwischen den Trainern gepasst? War das vielleicht dann, keine Ahnung, Fehlentscheidung hört sich jetzt hart an, aber ja, im Nachgang? Oder wie bewertest du jetzt diese,
ja, ich glaube, die Situation im Sommer war schon sehr herausfordernd. Unsere Gedankengänge oder speziell meine damals waren auch schnellstmöglich eine gewisse Ruhe hier in den Verein zu kriegen und auch eine gewisse Stabilität hier erstmal in den Verein wieder reinzukriegen, weil der Sommer nicht einfach war nach dem Abstieg. Und da haben wir dann das Profil Erfahrung im Kopf gehabt. Jemand, so Bernd ist seit über 30 Jahren im Profifußball als Spieler und Cheftrainer mit dabei, der viele Höhen und Tiefen als Spieler, als Trainer erlebt hat. Die vorletzte Station in Deutschland, dann in Würzburg, sehr, sehr erfolgreich auch gewesen ist, mit einem Dorfclub aus der Regionalliga in die zweite Liga aufzusteigen oder zweimal hintereinander aufzusteigen. Ich habe es ja auch gesagt, nach der Hinrunde Sechster in der zweiten Liga zu sein, das ist nicht selbstverständlich. Leider ist man dann abgestiegen in dem Jahr, aber ich glaube, es ist auch kein Beinbruch, wenn man weiß, unter welchen Voraussetzungen da gearbeitet worden ist. So die Situation in Hamburg waren nur 6 oder 7 Spiele, es war auch keine einfache Zeit dort. Ich glaube, erst nach der Winterpause dorthin, ohne Einfluss auf die Kaderplanung zu haben, ich glaube, das ist auch schwer zu bewerten. Und in Belgien hat er einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht mit 2 kleineren Vereinen, immer souverän die Liga gehalten. Viele Spieler, die dort auch sich entwickelt, weiterentwickelt haben, wo der Verein auch viele Transferlöse generiert hat. Das war die Gedankengänge, um hier erstmal schnell Stabilität reinzukriegen. Und 2 junge Co-Trainer an seiner Seite zu haben. Wie bereits auch betont, die Gedankengänge haben dann leider nicht gefruchtet. Über die internen Dinge macht es, glaube ich, jetzt keinen Sinn. Da bin ich auch keiner, der dann solche Sachen öffentlich macht. Ich habe ja auch gesagt, da gilt es auch, Respekt auch vor Bernd zu haben, weil er halt auch in einer schwierigen Situation hier im Sommer übernommen hat, weil er auch nicht alles falsch gemacht hat. Und die beiden Co-Trainer haben von mir auch ein Feedback bekommen für die 2 Wochen jetzt, wo sie Cheftrainer oder in dieser Cheftrainerrolle gewesen sind, wo sie ganz, ganz viele Sachen gut gemacht haben, richtig gemacht haben. Ein paar Dinge, die nicht gut gelaufen sind, habe ich denen jetzt auch mitgegeben als Feedback. Und denke, dass auch beide offen dafür sind und offen dafür waren, weil sie natürlich auch noch junge Trainer sind, die dann auch noch in ihrer Entwicklung sind und dort gute Dinge machen werden oder gute Entscheidungen treffen werden, vielleicht manchmal auch nicht so gute Entscheidungen. Und da, glaube ich, werden wir diese Sachen immer im Hintergrund oder hinter verschlossenen Türen immer offen, ehrlich und direkt dann auch besprechen.
Nun sind wir gerade bei den beiden, also bei Simon Pesch und Markus Rabenhorst. Ja, wenn man auf ihre gemeinsame Bilanz als Cheftrainer blickt, 2 Spiele, das sind dann 6 Punkte gewesen und 6-0 Tore. Hört sich ja erstmal grandios an, war es dann auch aus Fansicht. Da war natürlich eine Riesen-Euphorie auf einmal und für alle war ganz, ganz bewusst im Kopf diese Idee, Mensch, so soll es weitergehen. Und viele haben sich dann auch gewünscht, warum macht der FC Hansa nicht weiter mit den beiden in der Chefposition? Klar hat da die Lizenz gefehlt, aber man weiß ja auch, dass es trotzdem immer diese Wege und Möglichkeiten gibt, dass man das dann doch zieht. Warum hat der FC Hansa sich bewusst dagegen entschieden, das nicht zu machen?
Ja, erstmal bin ich beiden dankbar, dass sie dann in der schwierigen Zeit Verantwortung übernommen haben, dass sie sich auch bereit erklärt haben, in der Situation vor dem Essen-Spiel diese Verantwortung zu übernehmen. So, wir wussten, dass sie beide auch einen sehr, sehr guten Draht zur Mannschaft haben. Ich glaube, schlussendlich haben sie in der englischen Woche am Donnerstag das Training übernommen. Samstag war das Spiel gegen Essen. Da wirst du jetzt nicht viele Inhalte reinkriegen, sondern da hast du ganz, ganz viel Energie freisetzen können und hast einen guten Draht zur Mannschaft dann in den 2 Tagen gefunden. Die haben beide eine tolle Ansprache gehabt vor der Mannschaft. Von daher, glaube ich, muss man das auch richtig einordnen und bewerten. Und die Woche darauf waren beide auch sehr, sehr engagiert. Und in der Woche vor dem VfL Osnabrück-Spiel haben das auch die Woche toll gemacht. Auch da wirst du jetzt nicht so viele Inhalte reinkriegen, sondern punktuell an Dingen arbeiten. Aber auch vor allen Dingen wieder der mentale Aspekt, dass du dort versuchst, in die Köpfe der Spieler reinzukommen und da eine positive Energie zu haben. Wir haben vom ersten Tag an offen und ehrlich mit beiden kommuniziert. Sie haben nun mal diese Trainerlizenz nicht, den Fußballlehrer. Der nächste Fußballlehrer, der, glaube ich, jetzt sogar im Januar startet, da sind die Kandidaten auch schon klar. Von daher war es klar, dass es keine Dauerlösung ist und man auch aufpassen muss, dass man beide auch nicht verbrennt. So, die haben jetzt 2 tolle Wochen mit der Mannschaft gehabt, auch für uns, aber es kann nicht unser Anspruch dann sein, eine einmalige hohe Strafe zu bezahlen und Woche für Woche die Strafen, die man dann bezahlt, sind nicht gering. Aber für uns war es auch klar von Beginn an, dass beide auch Teil der Lösung sein müssen, weil wir beide sehr wertschätzen, weil wir ihre Arbeit, aber auch die Typen sehr wertschätzen. Ich glaube, das war dann auch gut und wichtig, für den Verein eine längerfristige Lösung zu präsentieren und die Dinge dann auch richtig einzuordnen.
Ja, das können wir quasi bestätigen, was du sagst, Amir. Das haben die Spieler auch immer wieder schon gesagt, also schon als Bär noch da war und dann eben auch als die beiden Jungs das interimsweise gemacht haben, gab es immer ganz viel Lob für Ansprachen, eigentlich für alles Mögliche, für Vorbereitungen auf den konkreten Gegner, für Standards schon unter Bernd, dass die Jungs sich da immer wieder was Neues einfallen lassen. Vielleicht, was jetzt so ein bisschen besonders ist, jedenfalls für Hansa im Spitzen Fußball, sage ich jetzt mal, Bundesliga, internationaler Fußball, ist es ja gang und gäbe, dass es große Trainerstäbe gibt mit Spezialtrainern. Teilweise gibt es jetzt Einwurftrainer beim FC Liverpool zum Beispiel. Aber bei Hansa ist es ja jetzt neu, dass es eben drei Co-Trainer gibt. Wie siehst du das? Wie gibt es da vielleicht auch eine feste Aufgabenverteilung schon, die Daniel oder du oder ihr zusammen vorgenommen habt? Oder wie läuft das ab?
Ja, das legt dann am Ende der Cheftrainer fest. Das werde ich nicht festlegen, wie dann die Aufteilung aussieht. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du da eine klare Zuordnung hast, wer dann für welche Teilbereiche zuständig ist. Da ist Daniel auch sehr, sehr offen an die Geschichte rangegangen, hat die beiden Co-Trainer abgeholt, mitgenommen, hat beide auch mal gefragt, wo sie dann sich auch selber sehen und wo sie dann Spaß drin haben. Und von Anfang an das klar kommuniziert und auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass da kein Chaos irgendwann herrscht, dass alle wissen, in welchem Bereich sie arbeiten, aber dass auch alle ihrer Rolle dann bewusst sind. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass da als Team gearbeitet wird. Und da bin ich überzeugt, dass alle sich dann auch im Dienste des Vereins stellen, um erfolgreich dann zu arbeiten und zusammenzuarbeiten vor allen Dingen.
Ja, nun haben wir ja ganz viel über Co-Trainer gesprochen. Tommy hatte es ja zwischendurch auch erwähnt. Jetzt ist der neue Trainer da, Daniel Brinkmann. Warum hat man sich letztendlich für so ein Trainerprofil entschieden? Es ist ja nun schon ein krasser Unterschied. Jens Hertel hat im letzten Podcast bei uns gesagt, dass es ja recht häufig passiert, dass die Vereine nach einem älteren Trainer eher einen jüngeren Trainer holen. Nun ist mit Daniel Brinkmann eben so ein junger Trainer da, ist seine erste Profistation. Warum habt ihr jetzt gesagt, das ist unser Mann?
Ja, am Ende ging es für uns nicht um jung oder alt, da ging es ganz, ganz viel um Inhalte. Wir haben, glaube ich, knapp 70 Trainer oder potenzielle Trainer gescannt, in unserem Prozess, der dann sehr, sehr tief auch ging, um zu gucken, welcher Kandidat steht zur Verfügung, welcher Kandidat kann sich voll und ganz damit committen, hier bei uns zu arbeiten, erfolgreich zu arbeiten. Und wir haben uns dann drei Parameter dann auf die Fahne geschrieben. Da ging es um Inhalte, da geht es um Führung, da geht es um Kommunikation und auch, wie gesagt, eine Idee von Fußball und haben geguckt, welcher Kandidat bringt die meisten Schnittmengen mit, weil es uns auch ganz, ganz wichtig ist, weil wir uns auch als familiären Verein bezeichnen, betiteln und hier jeder mit anpackt, keiner sich zu schade ist, auch jemanden zu finden, womit sich die Leute dann auch zusätzlich identifizieren können.
Ja, jetzt hat Daniel sozusagen das erste Spiel hinter sich ihr seid ja in dieses Spiel gegangen mit einer gewissen Euphorie, wo auch alle gesagt haben, die wollen wir irgendwie mitnehmen und die Jungs haben uns das, keine Ahnung, unzählige Male gesagt, dass sie sich so sehr wünschen, dass sie jetzt mal da irgendwie eine Serie starten. Der Auftakt war dann irgendwie gemacht und dann lief jetzt die erste Halbzeit aus meiner Sicht, wobei ich gebe zu, ich habe diesmal nur Ausschnitte gesehen, ich war nicht im Stadion, Ben war ja vor Ort, kann das besser einschätzen, aber die erste Halbzeit war irgendwie schon irgendwie enttäuschend. Wie hast du es gesehen und wie kann man es vielleicht erklären, wenn du es eh nicht gesehen hast?
Ja, auch da sollte man gucken und aufpassen, dass man einen Trainer jetzt nicht nach einem Spiel bewertet, sondern auch da guckt. Meistens sagt man immer, dass es immer 4 bis 6 Wochen braucht, bis Mannschaft und Trainer sich irgendwo auch finden, bis du gewisse Abläufe und Automatismen drin hast, auch bis der Staff sich findet. Von daher sollte man auch die Dinge, glaube ich, richtig einordnen und jetzt nicht nach einem Spiel bewerten, aber wir können schon über das Spiel sprechen und sagen, da sind wir uns auch einig, dass die erste Halbzeit nicht gut war, dass wir keinen Zugriff hatten, dass die Ferler Mannschaft, die wir auch vorher richtig eingeordnet haben, ich glaube spielerisch die stärkste Mannschaft in der Liga ist, sich da immer wieder aus unserem Druck herausgespielt hat und wir da bis zur 38. Minute, glaube ich, Probleme hatten. Dort das Trainerteam Anpassungen vorgenommen haben, die dann auch sofort gefruchtet haben, weil wir dann Mann gegen Mann über das ganze Feld dann gespielt haben. Ich glaube, zwei gute Situationen haben in der ersten Halbzeit noch, wo der Torwart auch überragend hält. Und was dann gut war und wichtig war, nach der Ansprache in der Halbzeit, aber auch nach den taktische Veränderungen, dass wir zweite Halbzeit deutlich besser ins Spiel gekommen sind, dass wir drauf und dran waren, das Führungstor zu machen. Auch kein Zufall jetzt, dass ausgerechnet wieder der Torwart von Ferl jetzt in der 11. des Tages gewesen ist, also einen außergewöhnlich guten Tag leider erwischt hat. Wir, glaube ich, jetzt zum 14. oder 15. Mal jetzt auch in dieser Saison Aluminiumtreffer hatten. Ja, und dann eigentlich so ein unentschieden Spiel sich dann entwickelt und ja, eine Aktion leider, eine verunglückte Flanke, dann immer länger wird und dann ins lange Eck reingeht, wo, glaube ich, auch der Torwart nichts machen kann, weil vorher noch der gegnerische Spieler versucht, noch den Torwart zu behindern und ja, die Flanke länger wird, abrutscht. Daniel hat es ja gesagt, ein Eiertor, der Ball dann hinten einschlägt und auch nach dem Rückstand hat sich die Mannschaft aufgebäumt. Wir haben dann auch noch die gute Möglichkeit gehabt, wo Chris sich über außen ja, durchspielt mit Franz und der letzte Ball dann nicht exakt auf Naderi kommt. Ich glaube, einer noch den Ball abblockt. Von daher haben wir danach auch noch die Möglichkeit gehabt, um den Ausgleich zu erzielen. Am Ende sind wir sehr, sehr enttäuscht, weil, glaube ich, vom Spielverlauf auch vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit mehr drin war. Aber die erste Halbzeit definitiv nicht gut war. Das hat Daniel dann auch offen angesprochen am nächsten Tag, analysiert. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir eine gute Trainingswoche haben und eine gute Vorstellung im Auswärtsspiel in Torgelow dann noch bestreiten.
Das war auch, meine Frage war jetzt auch gar nicht auf Daniel bezogen, also auf den Trainer, sondern eher vielleicht eher kritisch der Mannschaft gegenüber, die ja will irgendwie, aber irgendwie das dann nicht kontinuierlich hinkriegt. Hast du da oder habt ihr da irgendwie einen Ansatz? Weil das ist, muss ja und wird ja euer Ziel sein, dass irgendwie mehr Konstanz reinkommt in die Leistung. Die Mannschaft hat ja definitiv gezeigt, was sie für ein Potenzial hat und dann hat man irgendwie auch als Journalist, als Fan, wie auch immer, du als Sportdirektor, sicherlich die Erwartung, dass jetzt brennen die neuer Trainer noch mal irgendwie vielleicht noch einen Tick mehr sogar Euphorie oder sich beweisen wollen und so. Und dann sah das nicht immer so aus.
Ja, ich glaube, man sieht auch, dass die Liga sehr, sehr eng beieinander ist. Ich glaube, die letzten Jahre gab es nicht eine so enge Liga, wo es von unten nach oben so eng beieinander ist. Und du musst halt gucken, dass du Woche für Woche deine Leistung bringst, dass du hin und wieder auch Spielglück hast, Matchglück hast. Wenn ich jetzt Hannover 2 nehme, die dann, weiß ich nicht, unerwartet in Wiesbaden 5-1 gewinnen und ich das Spiel zufälligerweise gegen von Ferl zu Hause gegen Dynamo Dresden auch gesehen habe. Ich glaube, auch in der ersten Halbzeit muss Ferl 2-0, wenn nicht 3-0 sogar führen und am Ende verlieren sie das Spiel 3-0. Von daher glaube ich, es ist eine enge Liga, es ist eine recht ausgeglichene Liga. Ich glaube, die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, ist erstmal wichtig für uns, dass die Mannschaft geschlossen ist, dass sie einen guten Spirit hat, egal in welcher Situation die Mannschaft auch bis zum Schluss immer Gas gibt. Wir haben schwierige Situationen diese Saison schon gehabt, wo du gegen Unterhaching, gegen Essen komplett mit dem Rücken zur Wand gestanden bist und die Mannschaft dann wieder solche Leistungen dann raushaut und solche Ergebnisse und auch in der Art und Weise. Aber natürlich muss es dann auch unser Ziel sein, dass auch in konstanten Ergebnissen oder dass das in konstante positive Ergebnisse sich widerspiegeln und wir uns schnellstmöglich von unten entfernen können.
Wie sieht es denn kadertechnisch aus? Bist du zufrieden mit dem jetzigen Stand oder würdest du sagen, ihr haltet schon Augen offen, streckt die Fühler aus nach möglichen weiteren Verstärkungen noch im Winter?
Ja, ich glaube, dass wir, das habe ich auch schon mal betont, von der Mannschaft grundsätzlich überzeugt sind, dass wir ja spät zusammengekommen sind, dass wir einige Verletzungen haben und teilweise hier und da in der Findungsphase befinden. Alles richtig wird man auch nicht machen, wenn man eine komplett neue Mannschaft auf die Beine stellt. Auch da sind Dinge, die wir vielleicht im Sommer ja nicht ganz so gut gemacht haben, aber grundsätzlich ist Überzeugung dabei. auch volles Vertrauen in die Mannschaft. Die Art und Weise geht in die richtige Richtung. Das müssen wir jetzt noch in Ergebnisse reinbringen. Aber es ist auch unsere Aufgabe, immer offen, immer ehrlich, immer selbstkritisch mit der Situation umzugehen und jetzt auch den neuen Trainer wieder mit einzubeziehen, wie er und das Trainerteam auch die Mannschaft sehen, um halt auch zu gucken, ob wir dann im Winter Bedarf haben oder keinen Bedarf haben. Auch da werden wir diese Dinge dann zusammen mit dem Trainerteam angehen, besprechen, analysieren, um ja, in der Rückrunde konstanter zu sein oder vielleicht auch an punktuell an den Defiziten dann zu arbeiten. Sei es inhaltlich, sei es auch von Kaderveränderung.
Ja, nun hat der FC Hansa ja schon mal verkündet, dass es mit Ben Zulinski einen Spieler gibt, der sich ja beim Verein fit hält. Wenn ich mich nicht irre, dann ist das immer noch so. Gibt es denn da irgendwie vielleicht auch einen kleinen Blick darauf, dass vielleicht auch ein Spieler wäre, den man vielleicht im Endeffekt doch noch verpflichtet für die eigene Mannschaft? Ist ja, wenn man seine Statistik anguckt, jetzt auch nicht uninteressant. Und er hat ja auch so ein paar ja, Verbindungen zu Rostock.
Jetzt machst du eine Werbung für deinen Namensvetter, oder?
Vielleicht.
Also auch da, Ben ist menschlich eine glatte Eins, also ein Top-Profi, menschlich herausragend, ist auch ein Spieler, der auch weiterdenkt, als es nicht so einfach gestrickt ist, ein Spieler, der sich auch viele Gedanken macht, was ja, abseits des Fußballs passiert, sehr reflektiert, sehr intelligent und hat sich sehr, sehr gut bei uns in die Mannschaft, in die Gruppe eingefügt, genießt auch eine hohe Anerkennung bei den Spielern, aber auch da ist es auch immer wichtig, wenn wir dann Dinge machen, dann muss auch eine volle Überzeugung dabei sein oder die Spieler müssen auch Chancen haben, auf ihrer Position dann zum Einsatz zu kommen. Auf der Position haben wir zwei gute Jungs mit Nico Neidhardt und auch Jan Meder. Jetzt nochmal eine dritte Personalie da mit in die Saison zu nehmen, glaube ich, macht nicht so viel Sinn aktuell. Auch da sind wir immer im guten, im offenen, ehrlichen Austausch mit Ben. Das war aber auch nie der Grund. Es gab dann die Frage, ob er dann jetzt, nachdem er bei uns in der zweiten Mannschaft mittrainiert hat, ob er jetzt auch unter einem anderen Niveau, unter einer anderen Intensität sich fit halten kann. Und dadurch, dass Ben auch ein Junge von uns ist und hier seine ersten Schritte gegangen ist, auch ein Top-Charakter ist, haben wir gleich dem auch zugestimmt, aber auch von Anfang an die Fronten geklärt. Aber ja, ich habe es ihm auch schon mal gesagt, irgendwann, ich hoffe, er kann noch ganz, ganz lange Fußball spielen, ist es auf jeden Fall ein Spieler, aber vor allen Dingen auch ein Typ, den ich sehr, sehr gerne auch im Verein einbinden wollen würde, weil er bis dato eine sehr, sehr gute Karriere hingelegt hat, der sich auch von unten bis oben hochgearbeitet hat und sich auf ein sehr hohes Level hingearbeitet hat, bis in die Bundesliga hin, bis zuletzt auch ins Pokalfinale oder DFB-Pokalfinale mit Kaiserslautern. Er auf jeden Fall menschlich wie auch inhaltlich ein Mehrwert für den Verein ist, aber aktuell sind das auch noch keine Themen. Ben hat Spaß am Fußball und darf natürlich weiterhin sich bei uns fit halten.
Auf alle Fälle sehr interessant. Ben kenne ich auch schon ewig und er ist ja hier auch tief verwurzelt. Seine Freundin kommt quasi aus Papendorf und Schwiegerpapa arbeitet ja mehr oder weniger auch noch im Verein.
Gut bekannt, den durfte ich auch zu meiner Zeit erleben. Von daher liebe Grüße auch an Peter Mayer.
Ja, hat ja einige Male die Beine durchgeknetet und dich gequält im Aufbautraining.
Ja, beziehungsweise uns jungen Spielern erstmal einmal in den Arsch getreten, was wir überhaupt auf der Pritsche wollen. Der hat uns auch erstmal ein bisschen erzogen.
Sehr gut, sehr gut. Vielleicht auch noch kurz zur Einordnung. Peter Mayer, lange auch Physiotherapeut der ersten Mannschaft und dann irgendwann im Nachwuchs. Und da ist er, glaube ich, immer noch, oder?
Genau, der ist immer noch im Nachwuchs, ja.
Okay, bevor wir zum Abschluss so ein Entweder-Oder machen, Amir, würde ich dich nochmal fragen wollen, weil du jetzt einfach beides kennst. Du kennst jetzt Hansa und das Ganze drumherum, sage ich jetzt mal, Umfeld, den Verein in- und auswendig. Jetzt und vor roundabout, ich sage jetzt mal 20 Jahren, wie hat sich der Verein verändert? Nimmst du Veränderungen wahr? Wie ist deine Wahrnehmung?
Ich glaube, großartig verändert hat sich das nicht. Es war immer sehr, sehr familiär. Auch damals schon immer ein guter Zusammenhalt gewesen. Mit der Zeit werden die Vereine größer, es entstehen immer mehr Positionen im Verein. auch hier, glaube ich, sind über die Jahre wahrscheinlich viele neue Positionen entstanden, was auch, das muss auch mit der Zeit mitgehen, aber auch zu meiner Zeit als Spieler, wie die Menschen und wie die Fans immer hinter dem Verein gestanden haben und es immer noch so ist, das habe ich so bei keinem anderen Standort bisher erleben können oder dürfen. Und ist, glaube ich, immer noch ein riesen Faustpfand, was der Verein hier hat. Und Ben hat es ja auch vorhin gesagt, ich glaube, die geringste Zuschauerzahl, die wir jetzt zu Hause in dieser Saison hatten, war, glaube ich, gegen Unterhaching auf den Dienstagabend. Das sind immer noch 22.500 Zuschauer, trotz der tabellarischen Situation sind. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist überragend. Das tut uns auch als Mannschaft gut. Und ja, ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele von diesen Momenten haben, wo ich dann die Mannschaft, das Trainerteam und die Fans im Einklang nach dem Spiel sehe, die dann zusammen Siege feiern. Das erfüllt immer mich, das tut meiner Seele immer gut, weil ich weiß, wie viel den Menschen hier dieser Verein bedeutet, aber auch ich weiß, wie hart die Jungs und das Trainerteam auch arbeiten, um dann auch eine Konstanz für positive Ergebnisse hinzukriegen. Und wenn wir das dann schaffen, so eine Wucht zu entwickeln zusammen, dann glaube ich, wird es schwer sein, uns hier im Stadion zu schlagen, aber auch auswärts jedes Mal der Gästeblock sofort ausverkauft ist. Von daher hoffe ich, dass wir ganz viele von diesen positiven, erfolgreichen Momenten zusammen dann auch erleben.
Wir haben vorhin mal geguckt, ganz interessanter Fakt. Du bist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch mal gibt, aber du hast ja in einer Saison im DFB-Pokal gespielt, sowohl für die Hansa-Profis als für die Hansa-Amateure. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich sag mal, das Spiel mit den Profis schieben wir mal ganz schnell beiseite. Aber über das Spiel der Amateure können wir gerne reden. Das war, glaube ich, gegen Mainz 05 im Ostseestadion. Ich glaube, wir waren sogar drauf und dran für eine Überraschung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe, glaube ich, sogar direkt gegen Marco Rose gespielt, der damals, glaube ich, linker Verteidiger gespielt hat. Aber ich weiß gar nicht, wie das Spiel am Ende ausging. Und 0-3, aber ich glaube, das war recht lange ausgeglichen. Ich glaube, wir sind sogar am Anfang auch mal alleine aufs Tor zugelaufen, haben die Chance nicht genutzt. Ich glaube, Mainz hat sich lange schwer getan. Ja, und dann gab es ein kurioses DFB-Pokalspiel mit den Profis hier im Ostseestadion gegen Kickers Offenbach, glaube ich, wo dann, ja, der Torwart der Gäste im Elfmeterschießen eine rote Karte bekommen hat, weil Schobi ein bisschen theatralisch gefallen ist und dann auf einmal ein Spieler im Tor stand. Und zwei Spieler, deren Namen wir, glaube ich, nicht erwähnen wollen, dann den Elfmeter ans Aluminium gesetzt haben.
Ja Mensch, ich war damals, glaube ich, 4 Jahre alt. Also ihr könnt da sicherlich noch stundenlang drüber schnacken. Aber wie gesagt, die Zeit ist ja schon fortgeschritten. Deswegen jetzt die erste Entweder-Oder-Frage. Amas oder Profis?
Ja, ich habe für beide gleich viele Spiele gemacht. Boah, ist eine schwierige Frage. Profis.
Berge oder Meer?
Meer.
Rostock oder Teheran?
Muss ich schon auch ehrlich sein, Teheran, weil ich da einfach geboren bin und meine Geburtsstadt natürlich nicht vergesse und der Hauptteil meiner Familie noch im Iran ist.
Dann vielleicht so ein bisschen entspannter Familienabend oder nochmal losziehen auf die Piste und keine Ahnung, so wie früher mit den Jungs um die Ecke.
Die Zeiten haben sich da auch zum Glück ein bisschen verändert. War ja schon manchmal damals als Spieler, auch gerade hier in Rostock, ein bisschen wilder. Da gab es zum Glück die Fotohandys noch nicht. aber klar, ein ruhiger Abend mit der Familie und mit dem Kind.
Und die Frage muss natürlich sein, ganz aktuell auch oder aus aktuellem Anlass, Spieler oder Sportdirektor?
Auch da die schönste Zeit, die man dann auch hat, ist als Spieler auf dem Platz zu stehen oder auch in der Kabine den ganzen Spaß, den man dann auch mit seinen Jungs dann hat, wo man Siege zusammen feiert, wo man vielleicht Aufstiege feiert, genauso die schlechten Momente, wenn man mal vielleicht absteigt oder Dinge nicht so laufen, aber als Spieler hast du immer so ein bisschen das Gefühl, du kannst auf das Spiel einwirken und als sportlicher Leiter sitzt du dann oben auf der Tribüne und fühlst dich manchmal so ein bisschen hilflos, kannst nicht einwirken, von daher Spieler war schon schön.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass dein Kollege Olli Schubert, der ja in der Ü40 beim Rostocker FC spielt, das gerne hört und vielleicht nochmal nachhakt, ob du nicht vielleicht Lust hast, dir nochmal die Töppen zu schnüren, um ein bisschen am Montagabend über den Platz zu schlendern. als Spieler kann man auch sagen, hast du die Entweder-Oder-Fragen hier gut durchgedribbelt. Amir, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, wirklich für dieses ausführliche Gespräch. Wem das noch nicht gereicht hat, liebe Zuhörer, gar kein Problem, denn es gibt ja noch viele weitere spannende Folgen von Nachspielzeit, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wer nicht nur immer nur was hören will, der darf auch lesen. Denn wir haben ja auch einen super coolen, brandheißen Newsletter. Kurs der Kogge erscheint einmal die Woche, ist kostenlos. Da könnt ihr selbst mal Trainer spielen, euch die Aufstellung hinbasteln, wie ihr wollt. Und da kommen bestimmt auch einige spannende Sachen bei raus. Wir haben das OZ-Tippspiel, macht da mit, da gibt's coole Preise. Am Ende, ja, vielleicht auch den Hauptpreis. Also schaut da mal rein. Uns bleibt nur zu sagen, vielen Dank, Amir. Schön, dass du da warst.
Danke euch auch.
Amir, mach's gut. Vielen Dank. Wir sehen uns.
Ja. In diesem Sinne, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.